Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wir stellen heute die ziemlich große Frage nach Markt und Moral. Wie viel dürfen Managerinnen und Manager verdienen? Denn die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat heute wieder festgestellt, die Unternehmen gönnen ihren Chefinnen und Chefs immer mehr. Die Bundesregierung muss mehr tun, um Emissionen wie Feinstaub zu reduzieren, so hat heute ein Gericht geurteilt. Und höhere Intelligenz auf dem Bauernhof, wie künstliche Intelligenz die Landwirtschaft umwälzt. Beginnen wir mit Samir Ibrahim, der ist heute unser Mann an der Börse. Und Samir, ich habe schon angekündigt, wir beginnen mit den Gutverdienern. Die allerobersten Chefs, also die Vorstände in den großen deutschen Unternehmen, die haben binnen 12 Monaten im Schnitt wieder 6% mehr verdient. Und vorher war es auch schon nicht wenig. Jeder bekommt jetzt und jede im Schnitt 3,6 Millionen Euro pro Jahr. Ist es nicht unanständig? Wir reden über Moral und Wirtschaft, wie wir das selten tun. Heute tun wir es, Samir.
Ja, und das habe ich nicht alleine getan vorhin. Ich habe mit Christoph Altmann gesprochen. Er forscht und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt und der IBA in Darmstadt. Diese Studie hat da relativ viel herausgebracht. Unter anderem, dass ein Großteil dieser Gewinne auf den steigenden DAX beispielsweise und auf die steigenden Unternehmensaktien zurückzuführen ist. Aber Fakt ist eben auch, die Chefs verdienen im Schnitt das 40-fache dessen, was ihre Angestellten im Durchschnitt verdienen. Und ich habe Christoph Altmann dann eingangs gefragt, ob das nicht auch wieder die Neiddebatte befeuern dürfte.
Das ist vorstellbar. Allerdings ist diese Neiddebatte auch vielleicht nicht immer so gut geeignet, um diese Zahlen zu beurteilen. Denn letzten Endes ist es hierbei, wenn wir das ethisch beurteilen wollen, eigentlich wichtig, wie kommen solche Zahlen zustande? Und da muss man immer fragen, wer soll es eigentlich bezahlen? Und das sind hier in diesem Falle die Aktionäre, also die Eigentümer der Unternehmen. Und solange die dieses Geld, das ja ihr Geld ist, dafür ausgeben wollen, ist da eigentlich kein ethisches Problem, wo man sonst vielleicht eins vermuten würde. Ja, diese Neiddebatte, die rührt ja daher, dass man sich dann das so vorstellt, ja, die einen haben jetzt ganz viel und die anderen haben weniger. Wenn die weniger hätten, hätten die anderen mehr. Das ist aber hier so nicht der Fall. Ja, es hat kein einfacher Mitarbeiter eines Unternehmens jetzt mehr Geld, wenn man den Aktionären beispielsweise untersagen würde, diese Gehälter zu beschließen.
Jetzt ist diese Vergütung ja aufgeteilt. Da steht beispielsweise auch in der Studie, 43% sind in der Regel an Ziele geknüpft, die in 3 Jahren zu erreichen sind. 25% der Vergütung bei kurzfristigen Zielen, die man schnell erreichen kann. Das ist ja ein dehnbarer Begriff, dieses Erreichen von Zielen.
Das ist ein dehnbarer Begriff. Es sollten natürlich diese Ziele möglichst präzise formuliert sein, damit es dann hinterher da auch keinen Interpretationsspielraum gibt. Und was vor allem wichtig ist, dass die Ziele auch nicht zu kurzfristig gewählt werden. Denn dann besteht ein gewisser Manipulationsspielraum, möchte ich mal sagen, dass die Bilanzen entsprechend so poliert werden, dass dann eben diese Ziele auch erreicht werden. Je langfristiger diese Ziele festgelegt werden, desto besser ist es eigentlich für die Aktionäre, weil im Aktienkurs sich ja der langfristige Wert des Unternehmens darstellt. Und das ist natürlich die Zielgröße, die ein Aktionär letztlich im Blick hat. Und deswegen ist das auch eine geeignete Zielgröße für die Managervergütung.
Es gab ja schon mal viel Kritik an kurzfristigen Zielen, dass Manager dann, um ihre Boni zu erreichen, kurzfristige Ziele, zum Beispiel Gewinnziele, schnell erreichen wollten und andere Sachen, Investitionen haben liegen lassen.
Die Gefahr besteht, wenn man die Ziele zu kurzfristig definiert, dass zum Beispiel wichtige Investitionen auf die lange Bank geschoben werden. Und deswegen, und das zeigt ja auch die Studie hier, dass ist es wichtig, dass man die Ziele möglichst langfristig festlegt.
Ein Faktor hat die Studie auch noch dargestellt, nämlich die sich auftuende Gehaltsschere. Wir hatten es ja gerade eben schon mal. Wäre es dann eine Idee, um diese sich weiter öffnende Gehaltsschere wieder etwas mehr zu schließen, auch die Mitarbeiter an dem Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, sprich sie auch zu Aktionären des eigenen Unternehmens zu machen?
Das wird immer wieder diskutiert und es wird ja auch in einigen Unternehmen teilweise gemacht. Andererseits nehme ich das so wahr, dass es teilweise auch kritische Stimmen gibt aus den Reihen der Mitarbeitervertretungen, also Betriebsräte, Gewerkschaften, die das durchaus auch kritisch sehen. Denn variable Vergütung heißt ja, dass da ein Risiko verbunden ist. Die kann eintreten, wenn bestimmte Zielgrößen erreicht werden. Die kann aber auch nicht eintreten. Und diese Risiken, das ist eigentlich etwas, das man als Arbeitnehmer bewusst nicht haben möchte. Jedenfalls nicht in so einem massiven Umfang, wie das jetzt beim Top-Management der Fall ist. Hinzu kommt noch ein zweiter Punkt, und den finde ich eigentlich noch wichtiger. Als Top-Manager eines Unternehmens haben Sie maßgeblichen Einfluss darauf, welche Ergebnisse dieses Unternehmen erzielt. Sie steuern das Unternehmen ja. Das ist ja der Auftrag, mit dem die Eigentümer, die Aktionäre Sie betrauen und Sie einstellen als Manager dafür. Wenn Sie jetzt einfacher Mitarbeiter sind in diesem Unternehmen, haben Sie ja überhaupt keinen nennenswerten Einfluss auf das Betriebsergebnis zum Beispiel dieses Unternehmens, auf den Gewinn. Sie können das gar nicht steuern. Das heißt, das ist eine Größe, die bricht über Sie herein, ohne dass Sie darauf irgendeinen Einfluss haben, reduziert aber vielleicht im schlimmsten Fall Ihr Gehalt um ganz erhebliche 10-20%, so etwas. Und das ist dann doch etwas, so charmant die Idee im Grundsatz auch sein mag, da ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Das ist etwas, von dem ich meine, dass die meisten Arbeitnehmer es dann letztlich doch nicht wollen.
Sagt Christoph Altmann von der Goethe-Universität in Frankfurt.
Dann schauen wir jetzt noch auf die anderen Gesprächsthemen des Tages. Im Scheinwerferlicht stehen heute SAP und Porsche. Die einen, weil es bei ihnen so gut läuft, die anderen, weil es bei ihnen nicht so gut läuft. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an.
Ja, in dem Fall Porsche. Lieferengpässe haben dazu geführt, dass die Jahresprognose nach unten korrigiert wurde. Die Aktie entsprechend auch, ein Minus von 4,3%, steht hier auf der Uhr. Ein Werk wurde überschwemmt bei einem Hochwasser und das führt eben zu diesen Engpässen.
Besser läuft's bei SAP.
Ja, die Cloud läuft gut. Das ist ja das neue Geschäftsmodell. Man hat den Stellenabbau ausgeweitet. Unterm Strich jetzt der operative Gewinn mit einem Sprung nach oben. Auch die Aktie mit einem Sprung nach oben. Plus 6,8%. Und das, aha, zieht den ganzen DAX mit nach oben. Ein Plus von 1,2% steht jetzt hier. Das sind 221 Punkte. Damit der DAX aktuell bei 18.628 Punkten.
Wärmepumpen, die laufen ja im Moment eigentlich nicht so gut, weil viele auch den Umbau scheuen, aber ihnen wird eine große Zukunft prophezeit. Das sieht offenbar auch der Autozulieferer Bosch so und kauft jetzt das komplette Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikgeschäft eines US-Unternehmens Johnson Control. So viel Geld hat Bosch noch nie ausgegeben für Technik von anderen. Christoph Geiselmeier.
Mit der Übernahme der in Asien und den USA stark aufgestellten Unternehmen Johnson Controls und Hitachi stellt Bosch seinen Heizungs- und Klimaanlagenbereich internationaler auf. Zeitgleich schafft es der Stuttgarter Konzern, sein Geschäft in diesem Bereich fast zu verdoppeln. Der Umsatz im Bereich Heizen und Kühlen liegt derzeit bei 5 Milliarden Euro. Nach der Übernahme werden es 9 Milliarden sein. Bosch erwartet, dass der globale Markt für Heizen und Kühlen bis zum Ende des Jahrzehnts um 40% wachsen wird. Davon will der Konzern profitieren. Laut Bosch stärkt die Übernahme von Johnson Controls und Hitachi bei den Stuttgartern den Bereich Klimatisierung. Bosch selbst könne durch die Übernahme sein Wärmepumpengeschäft nun global ausbauen. Mit der in der Unternehmensgeschichte bislang größten Transaktion profitiert Bosch nach eigenen Angaben von einem komplementären Portfolio an der Schnittstelle von Heizen und Kühlen. In Zukunft werden in diesem Bereich bei Bosch weltweit mehr als 26.000 Beschäftigte arbeiten. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
Also Bosch will sich stärker aufstellen im Heizungsgeschäft. Samir, ist das eine kluge Idee? Wie sehen das die Investoren?
Ja, der Plan ist ja nicht ganz neu. Die Geschichte wabert hier schon ein bisschen durch die Gerüchteküche. Eigentlich ist das gut aufgenommen worden. Es kostet aber eben relativ viel Geld. 7,4 Milliarden Euro ist ja nun mal eine Ansage. Das tut Aktionären in der Regel weh. Heute auch wieder die Aktie leicht im Minus bei diesem sehr starken Gesamtumfeld. Ist das aber eine klare Ansage. Begeisterung sieht anders aus.
Aber auch der Euro stark?
Ja, Euro ist etwas gesunken, steht jetzt bei einem Dollar 0,0867 und ich füge gleich hinzu, die Rentenumlaufrendite bei 2,48%, etwas zurückgegangen, der Goldpreis bei 2.409 US-Dollar je Feinunze.
Danke, Samir Ibrahim, er war zugeschaltet von der Börse in Frankfurt. Die Bundesregierung tut zu wenig gegen Feinstaub und gegen schmutzige Luft. Das hat heute das Oberlandesgericht in Berlin-Brandenburg so geurteilt. Die Deutsche Umwelthilfe, die hatte geklagt und damit erneut einen Erfolg gegen die Bundesregierung erreicht. Jetzt muss die Regierung das deutsche Luftreinhaltegebot nachbessern. Sebastian Engelbrecht hat das Verfahren für uns beobachtet und das klang, Sebastian, ganz schön kompliziert. Wie hat denn das Gericht das Urteil begründet?
Die Vorsitzende Richterin Ariane Holle erklärte in ihrem Urteil, dass die Luftschadstoffprognose, die dem Luftreinhalteprogramm der Bundesregierung zugrunde liegt, dass diese Prognose fehlerhaft ist. Hören wir mal, was Gerichtssprecherin Christiane Scheerhorn gesagt hat.
Das Gericht geht allerdings davon aus, dass das diesem Programm in der aktualisierten Fassung die zugrunde liegende Prognose fehlerhaft ist, weil teilweise nicht die aktuellsten Daten eingestellt wurden, die bis zur Beschlussfassung vorlagen, teilweise Veränderungen auch in gesetzlichen Regelungen nicht entsprechend berücksichtigt wurden.
So sei zum Beispiel der Klimaschutzprojektionsbericht 2023 nicht berücksichtigt worden, sondern ein veraltetes Bericht von 2021. Dies nur ein Beispiel. Die Bundesregierung hat das Luftreinhalteprogramm 2019 beschlossen und im Mai dieses Jahres ein aktualisiertes Luftreinhalteprogramm vorgelegt. Mit dem Luftreinhalteprogramm setzt die Bundesregierung eine europäische Richtlinie zur Reduktion nationaler Luftschadstoffe bis zum Jahr 2030 um. Und es geht um den Ausstoß insbesondere der Schadstoffe Ammoniak, Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid.
Wie hat denn die Klägerin reagiert, also die Deutsche Umwelthilfe?
Ja, auch das können wir mal anhören. Das war die Reaktion von Jürgen Resch, dem Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
28.000 Menschen sterben jedes Jahr an Stickstoffdioxid, 68.000 Menschen jedes Jahr vorzeitig an Partikel. Die Bundesregierung wurde heute dazu verurteilt, mehr zu unternehmen, die Luft sauber zu machen und damit eben diese vorzeitigen Todesfälle und Hunderttausende an Erkrankungen einfach zu vermeiden.
Keine Frage, das Urteil ist ein Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe.
Und jetzt natürlich die Kernfrage, in welchen Bereichen muss denn die Bundesregierung jetzt ihre Luftreinhaltepolitik ändern?
Das ist ein bisschen kompliziert. Die Bundesregierung ist in vielen Bereichen zurückgerudert und hat ihre ursprünglich strengeren Vorgaben zur Luftreinhaltung gelockert. Dem aktuellen Luftreinhalteprogramm liegen aber in mehreren Bereichen veraltete Werte zugrunde, die die strengeren geplanten Vorschriften zugrunde legen. Das Gericht hat bemängelt, dass die Bundesregierung das vor knapp einem Jahr verabschiedete Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Fassung nicht in das Luftreinhalteprogramm eingearbeitet hat. Dabei ging es ja um den Einbau von Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien. Das Gebäudeenergiegesetz in der endgültigen Fassung erlaubt zum Beispiel den Betrieb von Holzpelletheizungen, was zu einer stärkeren Feinstaubbelastung der Luft führt, als das ursprünglich beabsichtigt war. Und Prognosefehler seien auch deshalb in dem Luftreinhalteprogramm enthalten, weil da die Bundesregierung davon ausgeht, dass die Kohleverstromung bereits Ende 2029 umgesetzt sein sollte. Das wird aber nicht zu halten sein, auch im Bereich Verkehr. Und auch die Bundesregierung hat staatliche Förderung des Kaufs von Elektroautos gestoppt. Auch hier geht das Luftreinhalteprogramm noch von einem schnelleren, nämlich geförderten Anstieg der Elektromobilität aus. Also die Bundesregierung muss ihre Prognosen verändern und sie muss dann aller Voraussicht nach auch strengere umweltpolitische Entscheidungen treffen, um die europäisch gesetzten Emissionsziele einzuhalten.
Sebastian Engelbrecht zum neuesten Urteil aus Berlin. Danke nach Berlin. Die Briten waren schon immer relativ weit vorn bei der Windenergie. Jetzt wollen sie bei Solarenergie aufholen. Die neue Labour-Regierung will es viel einfacher machen, dass Menschen sich Solardächer aufs Dach bauen können und auf Felder. Kleines Problem: Geld ist dafür eigentlich keines da, aber ohne Subventionen klappt das nicht. Die Labour-Klimaschutzpläne erleben jetzt den Reality-Check. Christoph Pröchsel berichtet.
Die neue Labour-Regierung war erst wenige Tage im Amt. Da setzte der neue Energieminister Ed Miliband bereits einen deutlichen Akzent. Der Labour-Politiker gab grünes Licht für 3 Solarfarmen in Großbritannien. Große Flächen, auf denen Investoren Solaranlagen aufstellen können. Alles im Rahmen der Strategie, bis 2030 nur noch saubere Energie zu erzeugen.
So just to give you a sense of this, our 2030 clean power aim means doubling.
Das heißt, wir verdoppeln die Leistung von Onshore Windparks, verdreifachen den Anteil der Solarenergie und vervierfachen die Produktion durch Offshore Windparks.
Hydrogen and battery storage.
Begleitet werden soll das durch Atomenergie, Ausbau der Netze, Wasserstoff, Batterietechnik und Einlagerung von Kohlendioxid. Eine ambitionierte Politik. Beispiel Solarenergie. Ed Miliband will vor allem Hausbesitzer dazu bringen, Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu installieren. Eine Revolution auf den Dächern soll es werden. Doch auch wenn diese Regierung mit viel Schwung voranschreitet, ganz so einfach wird es nicht. Die Unterstützung für Hausbesitzer reicht nicht aus, sagen Experten. Wer eine Solaranlage installiert, ist von der Mehrwertsteuer befreit und es soll künftig unbürokratischer werden, die Genehmigung für die Installation zu erhalten. Wir brauchen zielgerichtete neue Förderprogramme, sagt Hamish Beath, Wissenschaftler am Zentrum für Umweltpolitik an der Universität Imperial College London. Nur so können wir sicher sein, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich bin sehr gespannt, was der Minister in den nächsten Monaten ankündigt. Und da liegt das Problem. Die Regierung hat versprochen, die Steuern nicht zu erhöhen. Es fehlen Einnahmen für den Staat. Und die Wunschliste ist lang. Die Rüstungsausgaben sollen gesteigert werden. Die Regierung will in Infrastruktur und Wohnungsbau investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es werden Sozialausgaben diskutiert. Die Finanzierung des maroden Gesundheitsdienstes NHS. Deswegen geht es auch um private Investoren. Premier Keir Starmer hat angekündigt, ein staatliches Unternehmen zu gründen, das gemeinsam mit Investoren Projekte im Bereich grüne Energien fördern soll. Doch die finanzielle Ausstattung ist mit etwa 10 Milliarden Euro begrenzt. Die Details sind noch offen. Labour will Windparks auf dem Land fördern, was bislang nicht möglich war. Der Widerstand in vielen Gemeinden war zu groß. Das ist auch ein Problem bei Solarfarmen, wo große Anlagen auf Wiesen und Felder gebaut werden. Landwirte und Landbesitzer rund um das Projekt Myard Pass nördlich von London sammeln Unterschriften und demonstrieren bereits seit Monaten. Es sei wichtig, auf die Bedenken einzugehen und die Bevölkerung bei den Projekten so gut es eben geht mit einzubeziehen, sagt Hamish Beath. Aber es gibt Grenzen.
We aren't going to achieve our goals.
Wir erreichen die Emissionsziele nicht, wenn wir nicht akzeptieren, dass es Gewinner, aber eben auch Verlierer gibt. Es gibt Kosten, nicht nur finanzieller Art, es gibt auch negative Auswirkungen für Teile der Bevölkerung. Großprojekte wie Solarfarmen dürften politischen Widerstand hervorrufen. Ärger für eine Labour-Regierung, die das zulässt.
Es könnte so schön sein, wenn KI wirklich dein Freund und Helfer wäre.
Bäuerinnen und Bauern sind heute nicht nur in Ställen und auf Feldern unterwegs, sondern sitzen oft auch sehr lange vor dem Computer. Und ihre Maschinen können manchmal schon Dinge, die noch vor kurzem nach Science Fiction klangen. Sie haben Sensoren, die Unkraut von Nutzpflanzen unterscheiden können zum Beispiel. Und künstliche Intelligenz ist in der Landwirtschaft längst angekommen. Sie hilft auch da, wo Not am Mann ist. Roboter zum Beispiel können inzwischen sogar sehr sensible Früchte ernten. Mirko Smiljanic hat selbst nachgeschaut.
Ein Gewächshaus bei Stuttgart, Erdbeerkulturen, soweit das Auge reicht. Rot und saftig wachsen sie in Stellagen, die sich über viele hundert Meter entlang schmaler Gänge ziehen. Die Früchte sind erntereif. Von menschlichen Erntehelfern fehlt aber jede Spur. Geerntet wird trotzdem, und zwar von einem Roboter, den seine Entwickler Barry nennen. Barry ist 2 Meter lang, 1 Meter breit, etwas mehr als 1 Meter hoch und verfügt als zentrale Einheit über einen mehrgelenkigen Roboterarm mit kombinierten Greif- und Schneidewerkzeugen.
Also ganz grob sieht es so aus, dass der Roboter durch die Reihen fährt. Die Erdbeeren wachsen rechts und links in Stellagen, das heißt so auf Brusthöhe, in Rinnen. Und über die Kameras, die Bilderkennung, erkennt er die Früchte und schneidet sie dann quasi am Stiel direkt über der Frucht ab. Greift sie gleichzeitig und legt sie in die Verkaufsschälchen ab.
Hanna-Luise Braun, Co-Geschäftsführerin der Firma Organifarms GmbH in Konstanz. Die Organifarms GmbH ist dann 2020 von drei jungen Softwareentwicklern, eine Frau, zwei Männer, in Berlin gegründetes Start-up-Unternehmen. Sie fragten sich damals, wie lässt sich der enorme Mangel an Erntehelfern lindern? Ein Problem, das sich während der Corona-Pandemie noch einmal zugespitzt hatte. Ihre Antwort: Roboter sollen die Aufgabe übernehmen. Dabei war ihnen schon damals klar, ohne KI geht gar nichts.
Also wir setzen jetzt auch schon künstliche Intelligenz ein und die kann natürlich aber immer auch noch weiter trainiert werden, sodass sie in der Zukunft eben noch besser weiß, wo befinden sich die Früchte, wie komme ich da gut hin, wie kann ich vielleicht auch einen schnelleren Pfad planen. Und die KI lernt ja auch ständig, immer wenn sie im Einsatz ist. Das bedeutet auch, dass einfach durch längere Einsatzzeiten, durch mehr Roboter, die wir im Feld haben, die KI automatisch auch intelligenter und besser wird und wir dadurch auch die Geschwindigkeit beispielsweise erhöhen können.
Künstliche Intelligenz lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche der Landwirtschaft übertragen, so Professor Till Meindl, Vorstandsmitglied der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. in Frankfurt am Main und Mitarbeiter am Institut für Bau- und Landmaschinentechnik der TH Köln.
Ich nenne mal einige Beispiele aus der Pflanzenproduktion, also aus dem Ackerbau. Hier zielen KI-unterstützte Systeme auf eine noch präzisere Landbewirtschaftung ab, als wir sie bereits heute betreiben. Satelliten, Drohnen, eine Vielzahl von Sensoren sowie Wettervorhersagemodelle liefern den Landwirten Daten, die bei korrekter Analyse und Aufbereitung helfen, den Zustand der Ackerflächen und der angebauten Kulturen in Echtzeit zu überwachen.
Mittlerweile nutzen 10% aller deutschen Landwirte KI-gestützte Systeme, was aber auch bedeutet, 90% stehen ihnen noch reserviert gegenüber. Till Meindl wundert das nicht. Umfragen zeigen auch,
dass viele Landwirte fürchten, dass eine zu starke Überwachung durch einen zu laxen Umgang mit den sensiblen Daten eine Gefahr für den Betrieb darstellt.
Trotz solcher Probleme wird KI mittelfristig die meisten Bereiche des Agrarsektors durchdringen, so Hanna-Luise Braun von der Organifarms GmbH. Der Erdbeervollernter Barry entwickelt sich auf jeden Fall vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zu einem Renner.
Der kann 24 Stunden arbeiten, die Batterie wird einfach ausgewechselt, einmal am Tag, sodass er eben auch keine Zeit hat, in der er irgendwo stehen muss und laden, sondern er kann direkt weitermachen und dadurch eben 24/7 eingesetzt werden.
Unsere Sommerserie zur KI und diesmal in der Landwirtschaft. Jeder fünfte Rentner in Deutschland mit 45 Beitragsjahren bekommt monatlich weniger als 1.200 Euro Rente. Das ist eines der Themen, das in den Zeitungen von heute kommentiert wird. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht es so.
Das ist nach einem langen Arbeitsleben nicht sehr viel. Mit dieser Rente lässt sich auch kein Platz in einem Pflegeheim finanzieren. Neidisch blicken deutsche Rentner ins Ausland. In Österreich ist die Durchschnittsrente 800 Euro höher. Das liegt daran, dass hier auch Staatsbedienstete in die Rentenkasse einzahlen. Norwegen wiederum bezahlt eine Grundrente von 1.600 Euro aus seinem Ölfonds an jeden, der lange genug im Land gearbeitet hat. Zusätzlich zu den erworbenen Rentenansprüchen. Eine Reform ist überfällig. Die Politik sollte mutig sein und auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen lassen und die Rentenkasse stärker über Aktiengewinne absichern. Einen ersten zaghaften Schritt hat die Ampel ja bereits gemacht. Die Neue Osnabrücker Zeitung hingegen meint, das von der Ampel beschlossene Rentenpaket 2 bringt keine grundlegende Reform. Am Kapitalmarkt angelegtes Geld als zusätzliche Einnahmequelle für das Rentensystem, wie es die Liberalen forciert haben, wird kaum Entlastung bringen. Mit dem nötigen Umbau des Rentensystems ist es so wie mit der im Volksmund berühmten heißen Kartoffel. Die jeweilige Bundesregierung reicht sie weiter an die nächste. So wird der Zusammenhalt der Generationen massiv auf die Probe gestellt werden. US-Präsident Joe Biden hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten für die Präsidentschaftswahl vorgeschlagen. Das Handelsblatt schreibt dazu: Niemals in der jüngeren amerikanischen Geschichte wurde so kurz vor den Wahlen ein Kandidat ausgewechselt. Niemals in der jüngeren Geschichte wurde jemand Kandidat, ohne die typischen Strapazen der Vorwahlen durchgemacht zu haben. Dennoch ist dies wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, so etwas Aufbruchstimmung zu erzeugen. Die womöglich größte Chance? In ihrem schon fast religiös anmutenden Rausch geben sich die Republikaner so siegesgewiss, dass sie freimütig die Mitte komplett räumen.
Und jetzt hören Sie gleich Deutschland heute hier mit Petra Enzminger und dem Thema, wie es ist, als Obdachloser auf glühendem Asphalt zu schlafen. Hier im Studio war Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören. Bis bald.